unserer Veranstaltung in der Buchhandlung Alphabrat. Mein Bruder und ich, wir hatten vor einiger Zeit die Idee, dass wir sozusagen in der Regel Hochschulprofessoren mal an unser Stehpult, wir nennen es dann halt Katheder, bitten, um uns mal, oder den Laien in unserer Stadt, mal zu erklären, woran sie gerade forschen oder womit sie sich beschäftigen. Zweimal waren schon Professoren hier, heute Abend also das dritte Mal. Ich begrüße ganz besonders Herrn Professor Opielka. Ich könnte ganz viel über ihn erzählen, also Sie finden im Internet ganz, ganz viel. Ich sage Ihnen nur ganz wenig. Herr Opielka ist wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des Instituts für Sozialökologie in Siegburg und Professor für Sozialpolitik an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Er lehrt auch an der Universität Hamburg und war Gastprofessor für soziale Nachhaltigkeit an der Universität Leipzig. Wenn Sie im Internet gucken, dann können Sie sehen, dass er eigentlich noch ganz, ganz viele andere Stationen, ich sage mal, hinter sich gebracht hat oder auch auf seinem Weg besucht hat. Das lasse ich aber alles sein, weil Sie ja heute gekommen sind, um zum Thema etwas zu hören. Eins verkneife ich mir nicht, wir hören heute einen Hochschulprofessor über sein Spezialgebiet reden, aber die Buchhändler wissen, dass Herr Opielka auch Gedichte schreibt und es gibt, soweit wir wissen, schon 3 Gedichtbände. Es gibt die schöne Anekdote von einem Herrn, der auch Gedichte schrieb und auch einen Brotberuf hatte. Der antwortete immer auf die Frage, was er denn hauptberuflich machte. Er schreibe Gedichte und nebenbei sei er, Sie erlauben mir die Analogie, bei Ihren wäre es dann eben Hochschulprofessor oder Institutsleiter. Also begrüßen Sie den gedichteschreibenden Hochschulprofessor Herrn Opielka zu dem Thema, was so wichtig ist, dass wir beide, also Herr, mein Bruder und ich, heute Abend nicht verstehen können, warum es nicht die 400 von Ihnen gesagten, sondern eben der erlauchte Kreis, aber wir nehmen es als Tutorium der wissbegierigen Studenten, die sich eben in einem Tutorium versammeln und ich wünsche Ihnen eine lehrreiche und erkenntnisreiche Abendveranstaltung. Herr Opielka.
Danke, danke, ich freue mich sehr. Ein richtiges Katheder ist das hier. Das ist natürlich eine tolle Sache. Sowas hat man nicht jeden Tag. Erinnert einen aber, wenn Sie jemals nach Jena kommen sollten, was ich Ihnen wünsche, ins Schlegelhaus zu gehen. Dort gibt es auch einen kleinen Hörsaal, der hat überhaupt nur 8 oder 10 Plätze. Also der kleine Rahmen ist für das universitäre Dasein in der Vergangenheit keineswegs unüblich gewesen. Nicht zuletzt dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns hier, liebe Remmels, ja auch in den Räumen der Goethe-Gesellschaft Westdeutschland so ungefähr bewegen, ne? Und das heißt also, die Assoziation mit Jena ist auf jeden Fall berechtigt, ne? Denn auch Goethe nächtigte häufig in Jena, vor allem weil dort sozusagen, weil die Heizung in seinem eigenen, also im Schloss im Sommer nicht so notwendig war, deswegen ging er im Sommer auch gerne ins Jenaer Schloss zu seinem Herrn, denn er war ja immerhin auch ein Bediensteter. Das bin ich auch. Ich bin auch Bediensteter dieses Freistaats. Insoweit ist mein Brotberuf tatsächlich ein Beruf, der auch das Brot zumindest beschafft. Das andere ist natürlich auch, das will ich aber nicht verhehlen, dass ich mich freue, hier zu sprechen. Ist ein bisschen wuchtig von hier oben runter, aber Sie sehen es mir nach, schließen notfalls die Augen, versinken ein bisschen, aber natürlich nicht auf Dauer, denn ich möchte, dass Sie sich bald beteiligen. Ja, ich will also jetzt nicht, ich könnte jetzt auch 2-3 Stunden reden, wobei ich sagen muss, Franz Josef Strauß hat mich gelehrt, dass man es auch 8 Stunden lang machen kann. Ja, das machen wir nicht, also wir versuchen hier, ich will Sie auf keinen Fall ins Schlafen bringen, selbst wenn Sie mal die Augen zumachen, sondern ich möchte Sie auch gerne anregen und ermuntern, zu fragen, nachzuhaken, Gegenpositionen zu vertreten. Also ich freue mich immer über Gegenpositionen, weil Gegenpositionen sind für mich die beste Möglichkeit, meine eigene Position zu zeigen, ne? Und in den Fällen, wo die Gegenposition berechtigt ist, meine eigene Position schnellstens zu ändern. Das ist ja wichtig, ne? Ja, das liebe ich zum Beispiel an Seehofer. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man seine Position ändert, wenn man was Neues gelernt hat. Und das gibt es auch bei Wissenschaftlern. Eigentlich ist es da nicht so verbreitet, muss man sagen. Gut. Privatissime ist es insoweit Was macht ihr jetzt? Ach, das
blendet
euch, ja? Das ist gut. Ja, ich bin heute gebeten worden, eine Veranstaltung zu machen, die mit dem eigentümlichen Titel, glaube ich, lautet Soziale Nachhaltigkeit. Und da steht in Klammer auf Buchvorstellung. Das steht im Internet bei euch, ja? Jetzt könnt ihr sagen, Buch, ich stelle das Buch einfach mal vorne mich hin. Eine Buchvorstellung hier. Jetzt steht es vor Ihnen, ja? Sie können es natürlich auch in die Hand nehmen. Ich finde, das möchte ich hiermit auch tun. Das möchte ich auch deswegen tun, weil ich ehrlich gesagt, als ich jetzt mich auf heute vorbereitete, eine innere Verwandlung durchmachte. Eine kleine, muss ich zugestehen, keine gigantische, sondern eine kleine, weil ich nämlich noch letzte Woche zwei Vorträge zu diesem Thema hielt, einen in Freiburg, einen in Cottbus. Sie ahnen schon, wer sich geografisch kennt, weil das ist dazwischen eine ordentliche Strecke war, und beide im Grunde zu diesem Thema hielt, eine beim Nachhaltigkeitsrat der Stadt Freiburg. Und in beiden Fällen war ich mit meinem Buch sehr unzufrieden im Vorfeld. Ich dachte, oh, was habe ich denn jetzt zu den Fragen, die die Leute interessiert, wirklich zu sagen? Und unterdessen habe ich natürlich an diesen Themen weitergearbeitet. Ich habe das Buch Ende, also im Januar, also ist im März erschienen, und die letzte Hand habe ich im Anfang Februar ans Manuskript gelegt, ne? Oder glaube ich ja, nochmal, aber geschrieben hatte ich es bis Ende letzten Jahres. Und weil Sie, wer von Ihnen Wissenschaftler sein sollte oder Autor, weiß, dass 10 Monate eine lange Zeit sind. Ja, also bei mir geht es ja oft so, wenn ich was schreibe, dann ist es geschrieben und veröffentlicht und es ist ganz weit weg. Ja, ganz weit weg. Und ich muss es dann manchmal wieder ranholen, als ob es was Fremdes ist. Ne? Ich bin auch immer ein bisschen hinzufügen, ich gehöre zu den Leuten, die sich auch keine Gedichte merken können. Und darum schreibe ich sie ja auch. Ne? Das Problem ist, dann kommt oft, ja, trag mir doch mal eins deiner Gedichte vor. Und ich kann das nicht. Ich kann einfach nichts. Ne? Also ich muss sagen, das ist selbst das schönste Goethe-Gedicht von dem tiefen Tal da und dem Glanze. Das, was ich mal auswendig lernte, weil ich endlich mal eins kennenlernen wollte, das war dann schon nach ein paar Monaten wieder verflogen. Also tut mir wirklich leid, also beim Merken bin ich nicht gut. Ich kann vielleicht ganz brauchbar improvisieren, das mache ich heute Abend auch mit Ihnen. Aber trotzdem will ich mir auch ein bisschen ans Buch halten. Ich werde auch ein bisschen was vorlesen. Ist jetzt nicht als Bücherlesung angekündigt, aber wenigstens mal ein paar Absätze würde ich vorlesen, weil Sie mir dann, hatte heute mehrere Arzttermine und sagte, jetzt lesen wir mal ein Buch mit beim Arzt, ne, und schau mal, wie es dir gefällt. Und dann merkte ich, so schlecht ist es gar nicht. Ja, das war ein Ereignis. Somit war ich für heute, gehe ich jetzt heute relativ ermuntert hier, trete vor Sie, weil ich den Eindruck habe, da ist doch ein bisschen was drin. Denn dahinter steckt auch eine ganze lange Biografie, eine lange Sache, die ich Ihnen nur insoweit erwähnen möchte, weil das Biografische ist erst dann interessant, wenn man tot ist und bedeutend war. Aber erstens lebe ich noch und zweitens bin ich nicht bedeutend, sodass es vermutlich nicht wirklich interessieren wird. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Diplomanten oder Bachelor-Absolvent, der irgendwann mal in vielen Jahrzehnten eine Biografie, einen vergessenen Sozialwissenschaftler in Siegburg schreiben will. Für diesen Fall sage ich sozusagen, dass mich mit dieses Thema natürlich lange beschäftigt hat. Und deshalb gebe ich auf das, was du vorher angesprochen hast, als Geschichte, meine persönliche Geschichte, Stationen meines Lebens. Mich zog es nach einem Studium in Tübingen. Ich wurde gerade angesprochen. In Tübingen habe ich studiert, in der Tat, 7 Jahre lang Rechtswissenschaften, Erziehungswissenschaften, empirische Kulturwissenschaften. War damals noch fest entschlossen, Psychoanalytiker zu werden. Das war mein großer Plan. Und dann bin ich aber nach Bonn geraten, weil die Grünen damals in den Bundestag kamen. Und ich war damals Bundessprecher für Sozialpolitik bei den Grünen. Ich war ja jung, ich war 26, 25 damals. Dann hat mich der damalige, einer der späteren Fraktionssprecher, Willi Hoss, ein toller Typ, seine Tochter ist die Barbara Hoss, vielleicht kennen Sie sie, der wollte mich unbedingt als Berater im Bundestag haben. Ich war mein Studium noch nicht fertig gehabt. Ich musste das dann, und dann kam er zu mir nach Hause in die Neckarhalde und sagte, ja, du musst es machen, ich wüsste sonst nicht, der hatte auch recht gehabt. Es ist bis heute nicht sehr viel anders. Achtung, manchmal spreche ich, bin ich ein bisschen eitel. Das ist ein bisschen, muss man aufpassen, dann klopfe ich auf Holz, dass ich das zurücknehme. Aber da muss ich sagen, das war ein Thema, es gab nicht viele, ganz wenige überhaupt, sich mit der Frage wirklich beschäftigt haben, kannst du eine ökologische Politik mit einer wohlfahrtsstaatlichen Politik überhaupt kombinieren? Das Thema war deswegen interessant, weil wer von uns älter ist und der ein oder andere ist sozusagen mir mindestens mal altersgleich oder altersähnlich, der wird sich erinnern, dass es damals in den 70er Jahren große Kämpfe gab um die Atomkraft, wie es damals hieß, später hieß es Kernkraft. Und da gab es Brockdorf, Wiel am Rhein, Demonstrationen, große Aktivitäten. Und ein großes Thema damals sind die Grünen auch entstanden als Partei in Deutschland, weil sich die Sozialdemokratie, anders als übrigens zum Beispiel in anderen Ländern wie in Österreich, der Auffassung war, dass Arbeitsplätze zentral sind. Ja? Also Arbeit, Arbeit, Arbeit war sozusagen der Code, der politische Code, der eben auch Produktionen, Produktionsprozesse oder überhaupt Herstellungsprozesse legitimierte, die unter dem Gesichtspunkt eines Gebrauchswertes, um mal mit Marx zu sprechen, eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Und das war, letztlich war das der historische Grund für die Entstehung der Grünen, neben einigen anderen Facetten, wie neue soziale Bewegungen, die es eben auch gab, Frauenbewegungen, Geschlechterfragen, Kulturfragen. Man trug eben die Haare damals länger. Wenn ich damals hier gestanden hätte, mein Bart ging bis hier runter und meine Haare bis hier. Ne? Aber die Zeiten ändern sich. Ne? Bei einigen von Ihnen, von euch, da wird es gar nicht mehr möglich, dass die, doch vielleicht an der Seite könnten sie am Fall. Ne? Aber oben ist halt nichts mehr. Und damals war überall was, man war eben jung. Aber das Entscheidende war sozusagen, ich bin dann bei den Grünen ganz früh beigetreten, 79 schon, war in Tübingen und teilte, war dann auch gleich Kreisvorsitzender und all solche Dinge, war halt so ein aktiver junger Mann. Und dann eben habe ich mich, weil ich dachte, na, was kann ich den Grünen beitragen, die Ökologie im engeren Sinn, da kenne ich mich nicht groß aus mit biologischen, physikalischen Fragen, aber ich kenne mich mit sozialer Arbeit, Sozialpolitik aus, also vielleicht kann ich da was Nützliches machen. Und dann habe ich, als ich dann anfing damit, da war ich, wie gesagt, 23, 24, habe ich gemerkt, aha, es gibt tatsächlich einen Diskurs zu diesem Thema weltweit, einen bescheidenen, alternativökonomischen, selbsthilfeökonomischen Diskurs, der sich mit Fragen beschäftigt, die ich dann einige Jahre später in meinem allerersten, dickeren Büchlein, das war herausgegeben bei Fischer Alternativ, 1985, die ökosoziale Frage, Alternativen zum Sozialstaat, hieß das Büchlein. Das ist jetzt 32 Jahre her. Vielleicht habt ihr es im Antiquariat. Wenn nicht, beschafft es euch. Es ist wohlfeil zu bekommen. Und es sind gute Sachen drin. Also es war nur Herausgeber, aber es gab damals in der Tat eine Diskussion schon. Aber es zeigte sich, sie war damals nicht wirklich sozusagen auf den Sozialstaat als sozusagen systemischen Zusammenhang gerichtet. Sie war auf Fragmente damals schon das Thema Grundeinkommen. Da hat ein Kollektiv, Charles Fourier, schrieb einen wunderbaren Artikel drin, in dem von mir ausgegebenen Buch, über das Grundeinkommen. Dahinter verbarg sich vor allem Philipp van Parijs, der später auch sehr viele Bücher zum Grundeinkommen schrieb und lange Zeit auch Vorsitzender des Basic Income Earth Networks war. Also diese Idee, das Grundeinkommen und Ökologisierung des Wohlfahrtsstaats, zusammen zu tun hatten, das war schon eine Idee aus den frühen 80er Jahren. Wir können darauf ja später auch nochmal inhaltlich kommen. So, und das war sozusagen der Hintergrund. Dann gründete ich natürlich bei den Grünen aus, bei dem Ausschied als Mitarbeiter. Ich wollte dann promovieren, aber dann bekamen wir ein Kind und dann war die Promotion erstmal zurückgestellt. Wer von Ihnen sich schon mal um ein kleines Kind mitgekümmert hat, weiß, dass das nicht so einfach ist, sich mit der geistig vertiefenden Arbeit zu beschäftigen. Außer wenn man das schafft, was ich nicht schaffte, in die Bibliothek zu gehen und die Kinder sind weit weg und Windeln auch. Aber ich konnte in der Bibliothek noch nie arbeiten, ich habe am liebsten nur zu Hause gearbeitet und das mit kleinem Kind echt nicht einfach. Und immer hat sich dann mit der Promotion lange hingezogen. Irgendwann war sie natürlich auch fertig. Aber in der Zeit gründete ich 87 das Institut für Sozialökologie, eben hier in Siegburg. Jetzt vor 30, fast genau vor 30.
Bis heute habe ich das nicht mitgekriegt, als geborener Siegburger. Also bis zu Ihrem Vortrag.
Nee, ich bin nicht geboren. Ich bin geborener Tübinger, ich Stuttgarter.
Ich bin geborener Siegburger.
Ah, okay.
Und habe in Tübingen studiert und haben uns da mal zeitweise kennengelernt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass Sie ein Institut in Siegburg haben.
Ja, das ist ja auch im Grunde ein Institut, was meine Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sitzt in Aschaffenburg, die andere sitzt in Kiel. Und wieder eine weitere in Leipzig mit der Kollegin. Also wir sind praktisch ein virtuelles, also wir gibt es tatsächlich, wir machen ja auch Projekte, aber wir sind natürlich, unsere Projekte sind auch deutschlandweit und auch international, also da ist der konkrete Sitz nicht so entscheidend, außer für die Gewerbesteuer, weil als gemeinnützige Einrichtung zahlen wir nicht mal das. Wir zahlen nicht mal Kammerbeitrag für die Krankenkasse neuerdings. Das fand ich, hab mich total erfreut. Ne? Erst bekam ich eine Rechnung, sagte ich, müssen wir das wirklich zahlen? Und tatsächlich wurde die Rechnung storniert. Das fand ich toll. In der Ringstraße. Also ist auch ein Schild unten dran. Ringstraße 8, bei Evo Evering oben drin sitzt und unten der Arzt aus der Schwarzwaldklinik. Das ist nicht der gleiche, aber der heißt so. Und da sitzen wir, ne? Das ist unser Institut und wir produzieren auch eine Menge. Unsere Internetseite können Sie leicht finden, www.isoe.org, ISOE.org, leicht zu finden, da finden Sie unheimlich viel über das, was wir machen und in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Es ist eben dauert 30 Jahre, wir gründeten damals ISOE für den damaligen Trägerverein in der Fabrik in Siegburg. Das war damals so ein Arbeitslosenzentrum. Also es ist lange her, lange Zeit ist vergangen, 30 Jahre ist viel Zeit, eine Hälfte meines Lebens. Und damals war die Idee, wir wollen dazu was machen, aber ich muss Ihnen sagen, mag auch mein Fehler gewesen sein, Wir haben es nie hinbekommen, es jetzt richtig groß zu machen, weil auch zu dem Kernthema, was mich wirklich interessiert, habe ich nie einen richtigen Forschungsantrag durchbekommen. Muss ich sagen, immer so Mini-Beiträge mal von einer Stiftung, mal 3000, mal 2000, kann sie ja nichts machen, kann sie ja niemanden beschäftigen. Und das erste Mal, dass ich dazu mehr arbeiten würde, das hatte was mit diesem Buch zu tun, ne? Das war im letzten Jahr. Da habe ich, hab damals ein paar Jahre lang noch das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin geleitet, neben meiner Professur in Jena. Und das habe ich dann niedergelegt, weil das war echt zu viel, diese Fahrerei durch ganz Deutschland. Und so eine Institutsleitung mit 30 Leuten, da müssen sie halt auch präsent sein und sind ständig damit beschäftigt, ne, weil es immer, wie das ist, so ein Minibetrieb wie bei euch hier, da habt ihr natürlich keine Mitarbeiterprobleme, ja? Also ihr habt natürlich möglicherweise Familienprobleme, aber keine Mitarbeiterprobleme, während du sonst bei mehr Mitarbeitern hast du dann auch Konflikte, ne? Und vor allem im Drittmittelgewerbe, das ist hart, ne? Da ist ständig, gibt es keine klaren Erwartbarkeiten und das ist für viele Leute eben auch sehr anstrengend. Gut, und das habe ich aber aufgehört und dann habe ich gesagt, was mache ich danach? Da sage ich, es ist wieder auf, ne? Wir müssen da was machen. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich an einen Ort wie ein Renn geriet, der gerade frisch einer zu den Töpfer-Nachfolgern geworden ist, beim Institute Advanced Studies in Sustainability und das IASS, das auch hier auf dem Buch auch draufsteht, als Bezahler sozusagen. Die haben diese Studie damals bezahlt. Die hat einfach noch ein bisschen Geld übrig. Ortwin Renn wollte, der ist auch Soziologe, der wurde frisch eben IASS-Leiter. Ne? Ist jemand, der sehr in der großen Energie- und Klimaforschung, vor allem Energieforschung, ist er ganz, ganz starkes, schweres Gewicht, Leiter der wirklichen Großprogramme, auch der Bundesregierung. Und ist da eben IASS-Leiter als Nachfolger von Klaus Töpfer, der früher mal Umweltminister war. Das ist eine große, große Einrichtung des IASS und die machen eben internationale Nachhaltigkeitsforschung. Aber auf diesem Gebiet, was mir ein Anliegen war, haben sie auch nichts gemacht gehabt bisher. Und er war der Auffassung, da müssten wir eigentlich was machen. Und dadurch kamen wir zusammen, da gemacht doch mal eine kleinere Studie, habe ich dann gemacht. Das ist ein halbes Jahr, da kann man auch nicht allzu viel machen, aber immerhin ein bisschen was kannst du machen. Und das ist das Ergebnis dieses halben Jahres. Aber natürlich eigentlich nicht das halbe Jahr, sondern da gehen ja praktisch 30 Jahre davor. Darum erwähne ich diese Geschichte. Und ich wollte es endlich mal verdichten, auf den Punkt bringen, was mir schon länger ein Anliegen war. Und das sozusagen ist dieser Punkt. Und da ist dieses Büchlein entstanden. Es wird jetzt in 2 Wochen, falls jemand für interessiert ist, es ist sogar möglich, noch teilzunehmen, ein Symposium im IASS geben, was das ISE und das IAS gemeinsam veranstalten, zu diesem Buch, zu dieser Studie. Das IAS ist ja von hier aus ist weiter weg, das ist richtig. Aber das ist das Problem. Man muss natürlich, ich reise viel. Morgen bin ich in Dresden. Ja, also das ist schon das Problem. Wenn man kommunizieren möchte, dann muss man leider beweglich sein. Also es gibt auch eine andere Variante. Gestern habe ich ein Skype-Gespräch geführt von irgendeiner Agentur aus Hamburg, was nächste Woche im Spiegel angeblich erscheinen soll, mit dem Michael Hüter. Der ist aber in Köln. Das habe ich noch nie gemacht, ein Skype-Interview, da waren wir so zu dritt, dann mit so einem Bild, das wird irgendwie geschnitten, zum Grundeinkommen. Das sollte dann 20 Minuten Streitgespräch zum Grundeinkommen sein. Das ist ja echt eine rechte Socke. Er leitet das Institut der Deutschen Wirtschaft, ist ja klar. Der ist natürlich, dessen Herz schlägt da, wo die Wirtschaft schlägt. Ne? Und man müsste nicht so denken, man könnte trotz Wirtschaftsbefürwortung für ein Grundeinkommen sein. Sind ja manche, aber er ist einfach gegen alles, was den Leuten Freiheit bringt, die wenig haben, die das Gefühl haben, sondern ruhig Freiheit haben. Aber das sind wir schon beim Thema. Das Thema, worauf ich, was ich in dem Buch am Anfang sage, relativ schnell, ist ja, wenn wir über soziale Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir natürlich immer irgendwie über Gerechtigkeit. Ja, und einen Diskurs, den gibt es ja schon länger, wer von Ihnen sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat in der Vergangenheit, der weiß natürlich, dass zum Beispiel ein Kollege, Felix Eckhardt, der kommt auch zu unserem Symposium, ein ganz pfiffiger, der dreimal so schnell spricht wie ich. Wenn ich zu schnell spreche, bitte bremsen Sie mich, ja, dass Sie mich verstehen. Also bitte, oder machen Sie gelangweiltes Gesicht oder so irgendwas, ne? Dann verlangsame ich wieder. Aber der hat gesagt, ja, das ganze Nachhaltig ist eigentlich nur ein Gerechtigkeitsproblem. Das ist ein Jurist, das fand ich eine starke These, aber übertrieben. Aber es ist was dran. Also es ist auf jeden Fall auch ein Gerechtigkeitsthema. Und zwar schon deshalb, vielleicht haben Sie das Begriff für die Generationengerechtigkeit schon gehört. Das ist also ein Klassiker gewesen, der Sozial-Nachhaltigkeitsdiskussion, bis heute übrigens noch. Es gibt übrigens, das habe ich gestern im Stadtanzeiger gelesen, es gibt in der Fachhochschule Rhein-Sieg, deshalb wundere ich mich, dass davon niemand da ist, ne? Da gibt es seit diesem Semester einen Studiengang nachhaltige Sozialpolitik. Das habe ich gestern gelesen. 300 Studenten, kein einziger davon ist hier. Naja, aber kann man nicht, sind sie davon? Ja. Sind schon zu alt dafür. Aber die, stimmt's? Bitte was? Als Student sind Sie schon zu alt, wobei Sie jung aussehen, ne?
Ja, ich bin schon seit ein paar Jährchen fertig. Ja,
aber es gibt Mann nach Spätberuf, ne? Aber Sie sind ja der Jüngste von allen. Dann dachte ich, muss ich jetzt einen mir rausgreifen. Aber also immer von denen ist keiner, wo ich die. Also, aber das gibt sowas, da ist das Thema üblicherweise Generationenbilanzen, Generationengerechtigkeit. Ein berühmter Vertreter auf dem Gebiet ist Bernd Raffelhüschen, der eben ausgerechnet hat, was für Millionen, Billionen Schulden die künftigen Generationen durch die Rentenansprüche der dann jeweils Älteren erwirtschaften. Das ist ein Thema, aber das kann man auch sprechen, das ist nicht uninteressant. Ja, es gibt sogar, gab eine Stiftung zur Generationengerechtigkeit, ne, die jetzt heißt sie ein bisschen anders. Also das ist ein Thema, was viele Leute bewegt, aber es ist eher, wenn man es quasi eher ein konservatives Denkmodell und teilweise ein liberales Denkmodell aus bestimmten systemischen Gründen, die man verstehen kann. Aber es gibt ein anderes Thema, ist natürlich kann man grundsätzlich sagen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir ja immer irgendwie über intergenerationelle Gerechtigkeit. Na, schon im Brundtland-Report vor 40 Jahren stand ja drin sozusagen, dass sozusagen auch künftige Generationen die gleichen Chancen haben sollten, die Erde zu nutzen, wie wir jetzt. Und das ist ja auch ein Gerechtigkeitsgesichtspunkt. Ein intergenerationeller Gerechtigkeitsgesichtspunkt, dass wir also dass wir sozusagen nicht unseren Wohlstand, unsere Lebensform privilegieren zugunsten, nicht bloß, das werden wir gleich nur sehen, andere nicht privilegierter im aktuellen Zeitraum, was natürlich das Thema ist, der Externalisierung. Jetzt komme ich zum weiteren Begriff, die werde ich jetzt nachher ein bisschen noch mischen, versuche ein bisschen deutlich zu machen, denn das Buch hat noch einen Untertitel. Auch den möchte ich schon erwähnen, weil der Untertitel ist, wer von Ihnen der Buchszene ein bisschen unterwegs ist, der merkt, was meint er damit? Sollte es etwa ein Gegenbuch sein gegen Stefan Lessenichs Neben uns die Sintflut? In der Tat. Ja. Stefan Lessenich, den kenne ich gut. Wir haben gemeinsam Doktoranden betreut, der war auch lange in Jena tätig gewesen. Ich schätze ihn auch persönlich sehr, er hat den gleichen Doktorvater wie ich. Ja. Er ist dort viel berühmter als ich, aber er ist ein alter Marxist, ein Spätmarxist. Und sieht bestimmte Dinge anders als ich. Und das schadet ja nichts. Ne? Also sein Thema ist Kritik der Externalisierungsgesellschaft. Und für ihn ist der Kapitalismus eine Externalisierungsgesellschaft par excellence. Wir delegieren sozusagen die Probleme, die uns nicht gefallen, auf andere. Und zwar entweder auf die Schwächeren, die sich nicht wehren können, hier im Land, oder auf die Schwächeren weltweit. Das ist die Grundidee seines Buchs, Neben uns die Sintflut. Und das begründet er gut. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Es ist ein gut geschriebenes Buch. Allerdings, wenn Sie in dem Buch Lösungen hören wollen, dann sind Sie ungefähr bei einer halben Seite. Ja, von 180 Seiten. Und da bezieht er sich im Großen und Ganzen auf die Lösungen, die in der Enzyklika Laudato Si zu finden sind. Mehr oder weniger. Und sonst nicht. Und ich habe mit ihm auch darüber gestritten. Ich sage, warum schreibst du so wenig über die Lösungen? Ja, das interessiert ihn nicht so sehr. Und das ist jetzt, könnte ich wieder zurückgehen in meine Jugend. Ich habe jetzt gerade noch einen Roman geschrieben. Ne? Ja, ihr kennt ihn ja, kennt sozusagen die Vorfassungen davon. Also noch nicht veröffentlicht, deshalb kann man darüber reden. Und da bin ich in meine eigene Geschichte zurückgegangen. Auch ganz zurück in meine sag mal, 20 Jahre, als ich 20 war. Und interessanterweise ist mir nochmal aufgefallen, ein Vergleich, dass ich damals schon Probleme mit meinen ganzen Freunden hatte. Meine ganzen Freunde, meine WG-Mitglieder, meine Männergruppenkollegen und so weiter, Studienkollektivs nicht. Und die waren alle links. Also eher in der so linksunabhängigen, nicht autonom, das gab es damals noch nicht so, aber es war so eine rätedemokratisch-linke Szene eben. Ne? Und ich war schon immer anderer Auffassung als die, was den Sozialismus betrifft. Und zwar nicht, weil ich nicht für Sozialismus war oder bin. Übrigens ein sehr schöner Artikel in der Neuen Zeit über den Kommunismus, über die Kommune Niederkaufungen. Ein toller Artikel, den gibt es seit fast 30 Jahren. Und das ist praktisch eine Art Kibbutz, kann man fast sagen. Über den Kibbutz habe ich damals auch geforscht und eine Arbeit geschrieben, weil der Kibbutz mich interessiert hat. Mich sagte, wie kann Sozialismus praktisch funktionieren? Geht das? Was sind die Bedingungen dafür? Und diese Studie in der Zeit, 3 Seiten im Dossier, ist sehr lesenswert, weil da können wir nämlich genau, da ist nämlich genau die Probleme beschrieben, über die man als Soziologe schon längst Bescheid weiß, als Sozialpsychologe. Ja, nämlich, dass diese permanente Verhandlung von Gemeinschaft enorm anspruchsvoll ist und nur dann akzeptabel ist, wenn man gehen kann. Und das ist der Kibbutz. Es gibt einen enormen Durchlauf an Personen gehabt in seiner Geschichte, weil eben für viele Leute ist das nichts, dieses permanente Aushandeln. Von Kaufentscheidungen, von Lebensentscheidungen, die sie aber müssen in der Gemeinschaft. Ist in der Familie auch so. Also wer von Ihnen vielleicht schon mal eine Partnerin oder einen Partner hatte, ja, der weiß, mit dem Partner endet die Freiheit, die man vorher hatte. Da kann man natürlich sagen, gibt es dafür neue Freiheit, aber sie müssen permanent verhandeln. Ja, also meine, vielleicht haben Sie andere Erfahrungen gemacht, dann höre ich das gerne. Ja? Wenn Sie sagen, das ist natürlich, gibt es ja nicht Sonderfälle, gibt natürlich Sonderfälle, aber ich habe in der Familiensoziologie, ich habe mein Familienforschungsinstitut als Abteilungsleiter mitgeleitet und also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, mit diesen Fragen. Und also das ist so mein Thema, Gemeinschaft war immer mein Thema. Und das ist nicht so einfach, Gemeinschaft. Und das Sozialismusversprechen der damaligen Zeit, was es ja heute auch noch gibt, gibt heute noch eine Partei, die nennt sich Linke. Und es gibt ja heute noch Leute, die nennen sich Linke, manche sogar Kommunisten. Ja? Der Literat hier, Alain Badiou, ne? Ein gern verkauftes Buch oder gar Empört euch, solche Bestseller sozusagen von alten Linken, ja, die den Kommunismus beschwören, gibt es natürlich. Und, aber damals war ich sagte, Leute, wie schaut es in Wirklichkeit aus mit dem Kommunismus? Wie funktioniert das denn? Ja? Und ich war damals oft in der DDR, oft in Polen, Tschechien, aufgrund von vertriebenen Geschichte, für viele Verwandte dort noch, und dann merkte ich, also, da will ich eigentlich nicht hin. Das war nicht mein Ding. Aber was denn sonst? Dann schwärmten sie wie abstrakt von Nicaragua oder von Kuba oder von China oder von Albanien. Gab es ja auch in der KPDML-Irgendwas-Gruppe, ne, die dann für Albanien eintrat. War mir alles, das hätte ich alles für unrealistisch. Jedenfalls nicht mit meinem Freiheitskonzept vereinbar. Und interessant, es gibt eine Parallelgeschichte jetzt 30, 40 Jahre später mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs. Auch das ist ja so ein Thema. Der Nachhaltigkeitsdiskurs hat ja auch so eine starke Strömung, also eine der Unterscheidungen, die ich jetzt weiterhin in dem Buch diskutiere, anhand einer Diskussion von Armin Grunwald, den ich sehr schätze, starke und schwache Ansätze der Nachhaltigkeit. Was heißt das eigentlich genau, starke Nachhaltigkeit? Das heißt im Grunde, dass man in diesem sogenannten Drei-Säulen-Modell, von dem Sie vielleicht alle schon mal gehört haben, ökologisch, ökonomisch, sozial, die drei Säulen der Nachhaltigkeit, dass man da vor allem die ökologische Säule betont. Ja, es gibt dann noch eine Extremvariante, die nennt sich Deep Ecology. Da bin ich schon in den USA mit einigen Vertretern schon vor 27 Jahren begegnet. Ganz obskur, Arne Ness und andere Leute, die im Grunde fast schon Soziobiologen sind. Da ist der Schritt zum Rechtsextremen, zum Faschistoiden nicht weit. Das muss man immer sehen. Also das ist, also wenn man der Meinung ist, die Welt und die Gesellschaft ist ein Organismus, dann hat man immer die Frage sozusagen, wer darf denn mal impfen? Oder mal was abschneiden? Schädliche Volksteile und sowas. Ne? Ja? Also es ist immer die Gefahr, wenn sie sehr biologisch argumentieren. Aber es ist ein anderes großes Thema, aber ein wichtiges Thema. Und also das Thema, was ist sozusagen bei Nachhaltigkeit ähnlich? Auch da haben wir wieder so eine Realo-Position oder eine eher, sag ich mal, von Helmut Kohl gibt es eine Sache, die ich wirklich sehr schätze. Das ist, glaube ich, neben der deutschen Einheit, die schätze ich auch, da war er tapfer. Aber es gibt eine Sache, die ich sehr schätze, hat mal einen schönen Satz gebraucht. Den wende ich auf mich an. Wo ich bin, ist die Mitte. Ja, das ist richtig. Ich meine, was denn sonst? Ich meine, warum soll ich mich empfinden als Extremist? Also ich bin natürlich vom Sternzeichen Waage, das kommt noch dazu. Und bin eben auch Goetheanist, wenn man so will, und Hegelianer. Da ist man natürlich immer auf Mitte bedacht. Ja, weil ich natürlich im Grunde der Meinung bin, ich muss doch da sein, wo die Vernunft ist. Und nicht, wo die Unvernunft ist. Also das ist meine persönliche Meinung, Sie können ja völlig andere haben. Aber ich bin der Meinung, da wo ich bin, muss die Mitte sein. Und wenn die anderen das anders sehen, dann sind sie halt nicht in der Mitte. Ihr Problem. Ja? Und dieses Thema finden wir bei Nachhaltigkeit eben auch. Und das werden wir gleich mit ein paar Themen noch durchgehen. Da merken wir, dass das ganze Grundgefächere der weltanschaulichen politischen Positionen findet sich auch in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs wieder. Und das ist eigentlich eine der Grundideen dieses Buches, ich versuche zu zeigen, dass etwas, was wir in der Politiklandschaft schon kennen, eben auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion wiederzufinden ist, aber noch nicht so richtig zu Ende gegoren. Also da ist man noch dran. Das sind nur ganz wenige, die das systematisch sehen. Und ich beginne jetzt mal, jetzt lese ich mal einfach mal zwei, drei Sätze davon vor. Das ist nicht so richtig zum Vorlesen gedacht, obwohl wir eine Lektorin dran hatten, die echt mein Manuskript total durchrötet hat. Weil sie der Meinung war, das müsste man ganz anders schreiben. Also jetzt sind wir beim Ergebnis der Lektorin, das ist also nicht mehr ganz meine Sprache. Ich habe es aber abgesegnet, weil ich dachte, vielleicht ist es doch besser, du machst kürzere Sätze. Also ich lese mal was vor. Es erscheint bemerkenswert in den Diskursen zu ökologischer Transformation und Nachhaltigkeit. Jetzt kommt das Thema, wird dem Wohlfahrtsstaat als zentrale Regulierungsform moderner Gesellschaft neben der kapitalistisch verfassten Marktwirtschaft fast durchweg als Thema gemieden. Also, Sie merken, meine eigene persönliche Biografie und die Biografie des Themas hat natürlich zu tun. Also, wie komme ich zu diesem Wohlfahrtsstaatsthema und warum wird es gemieden? Es wird aber erstmal gemieden. Also, Man sieht zum Beispiel an so Studien, ich habe da ein paar Nachweise gehabt, wie die berühmte Studie Große Transformation des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung, ein wirklich bedeutendes Werk, ne, muss man sagen. Ja, aber da kommt der Wohlfahrtsstaat nicht vor. In einer Begleituntersuchung dazu wurde Nullmeier mal beauftragt, was dazu zu machen, Kollege von mir. Aber das ist, das bezieht sich wiederum gar nicht auf Nachhaltigkeitsdiskurs, sondern bemüht sich mit so Fragen, wie, die wir auch relevant sind, wie jetzt Verteilung von Kosten, also Verteilungseffekte von Nachhaltigkeitspolitik. Also wer zahlt zum Beispiel die Kosten der Energiewende? Keine falsche Frage natürlich, aber es ist natürlich nur ein winziger Teil davon. Ja. So, also dann geht es weiter im Text. Das kann man schon unerfreulich finden. Immerhin habe ich mich als Autor dieser Studie seit den 1980ern unter Begrifflichkeiten wie die ökosoziale Frage, sozial-ökologische Politik und heute soziale Nachhaltigkeit dieser Beziehung gewidmet. Auf der anderen Seite stimulieren Widerstände natürlich das Nachdenken. Im Folgenden werde ich mich da einigen Überlegungen widmen, die mit der Frage beginnen, ob der konzeptionelle, erkenntnistheoretische Rahmen des zeitgenössischen Nachhaltigkeitsdiskurses möglicherweise ganz systematisch eine ernsthafte Beschäftigung mit Sozialpolitik verhindert hat. Also ich suche jetzt sozusagen nach geistigen Widerlagen. Wo ist da ein Problem möglicherweise? Da werde ich aber einige finden. Mit Hilfe eine Unterscheidung sozialer Nachhaltigkeit in vier Konzeptionen und vier Themendimensionen, die werde ich gleich noch erwähnen, soll das Begriffsfeld erschlossen und deutlich werden, warum der Ausschluss der Sozialpolitik aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs und aus den Überlegungen zu einer Postwachstumsgesellschaft ein Ende haben muss. Ja, also ich sage, das ist, der Verlag hat das ja noch dramatisiert, das hat man auch nicht mit mir abgeschrieben, einen Flyer gemacht, da steht dann das Drama der Gegenwart. Als Schlagzeile fand ich ein bisschen übertrieben. Aber na gut, wenn Sie das so sehen. So. In einem zweiten Schritt sollen dann weitere ausgewählte ökonomische, werttheoretische und siedlungsökologische Problemstellungen eingeführt werden. Mit denen werde ich heute Abend nur behelligen, wenn Sie mich danach fragen. Um ein zentrales Ziel sozialer Nachhaltigkeit zu umreißen. Wie könnte der Wohlfahrtsstaat in einer Postwachstumsgesellschaft aussehen? Und ist diese womöglich nur zu erreichen, also die Postwachstumsgesellschaft, wenn auch der Wohlfahrtsstaat ökologisch, also nachhaltiger wird? Das ist die Schlüsselfrage, mit der wir uns beschäftigen. Gibt es da einen systemischen Zusammenhang? Kann sogar sein, dass wenn der Wohlfahrtsstaat sich nicht ändert, auch die ganze Nachhaltigkeitssache nicht zum Erfolg führt. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Eine der Prämissen dieser Studie ist, dass der Wohlfahrtsstaat selbst keineswegs nur über das Argument der Arbeitsplatzsicherung, das habe ich vorher schon angesprochen, ein Wunschtreiber für auch stoffliches Wirtschaftswachstum ist, sondern auch zugleich ein Organisator, jetzt wird ein bisschen kompliziert formuliert, ein Organisator für systemische Nachhaltigkeit sein kann. Und jetzt kommt die Leute, wenn man seine Binnenlogik auf soziale Nachhaltigkeit ausrichtet. Das will ich dann erläutern. Die Diskurse zu Nachhaltigkeit und Sozialpolitik haben eine zentrale Gemeinsamkeit. Ihren Fokus auf den Wert der Gerechtigkeit, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wie Gerechtigkeitsfragen gestellt und beantwortet werden, bestimmt die Richtung beider Diskurse, also Sozialpolitik und Nachhaltigkeit, und damit auch die Richtung der vorliegenden Untersuchung, die beide Diskurse zusammenführt. Die Erforschung der Zukunft, jetzt kommt noch ein Zusatzproblem, das ist nochmal ein extra Problem, leider sind da so viele Probleme gleichzeitig angesprochen, da schürt mir manchmal selber der Kopf, aber es ist halt so, es hängt halt alles, gerade wenn ich das über Thema systemisch, ich habe etwas zum Beispiel überhaupt noch nicht thematisiert und nicht wirklich in diesem Buch, das mir jetzt nach, würde ich in der nächsten Auflage reinmachen, es gibt eben noch eine andere Seite, die für einen Katheter natürlich passt, aber nicht für die Abendstunden. Wenn man morgens um 9:30 zusammen können würde, dann könnte ich jetzt da aber genauer sprechen, auch mit einem Tafel oder sowas, oder heute hat man ja PowerPoint. Irgendwann hat man natürlich dann dreidimensionale Hologramme, Augmented Reality. Dann mache ich kurz mal zack und dann läuft zwischen ihnen irgendwas durch, weil sie auch alle solche Brillen anhaben. Ja? Und dann kann ich sie so in ganz andere Welten führen mit meinem Vortrag. So weit sind wir noch nicht. Ne? Wir müssen noch mit einem normalen Wort vorliegen nehmen, was seit ein paar Jahrtausenden üblich war. Aber irgendwann werden wir das natürlich abschaffen. Ja, und dann werden wir nur in Bildern sprechen. Aber jetzt diese Idee, nämlich eine methodische Frage. Ich habe das ja in der Fußnote mal erläutert, aber es ist eigentlich eine große Frage, weil hinter diesem sozialökologischen, also beim sozialen Nachhaltigkeit merkt man es auf den ersten Blick nicht, aber der Begriff Sozialökologie verweist da stärker darauf. Wer von Ihnen zufälligerweise mal Soziologie, Sozialarbeit, irgendwas in der Richtung studiert haben sollte oder gar Geografie, Stadtplanung, Raumordnung, der wird irgendwann auf die Chicago School gestoßen sein aus den 30er Jahren, das ist so berühmte soziologische Schule der Stadtsoziologie, die haben den Begriff der Social Ecology und Human Ecology geprägt. Und ihre Idee war dabei, wie sozusagen der Mensch in seinem Habitat, man nennt es auch tatsächlich Habitat, wie die Biologen, in seinem sozusagen systemischen Umfeld lebt. Das haben die Sozialarbeiter das später bei berühmten Autoren aufgegriffen, auch in Deutschland Wolf-Rainer Wendker zu den Autoren, in den USA Jermaine Gitterman und andere, die haben also sich mit dem Thema Sozialökologie als ganzheitliche Methode der Wahrnehmung und später in Deutschland so Lebenswelt. Das ist aber nicht systematisch. Sozialökologie ist systematischer als Lebenswelt. Ja? Also war da, und da gab es auch Autoren wie die Eltern und uns kennen, Gregory Bateson, die Ökologie der menschlichen, oder Uri Bronfenbrenner, Ökologie der menschlichen Entwicklung. Also die Idee, wie kann ich den Menschen als sozusagen ganzheitlich positioniertes Wesen verstehen und auch untersuchen. Und das ist das Problem. Denn wenn Sie einmal anfangen, ganzheitlich zu forschen, dann rasen Ihnen die Indikatoren weg. Ich komme gleich, das kann ich gleich erwähnen, weil das ist mir dann immer klar geworden, denn am Ende, das Buch endet sozusagen mit einer Diskussion, die ich jetzt, wenn Sie wollen, wir können die führen, die jetzt sehr schwer ist, sozusagen so ohne Bildhaftigkeit deutlich zu machen. Vielleicht haben Sie davon gehört, von den Sustainable Development Goals, SDG, Nachhaltigkeitsziele. Die wurden vor knapp fast genau etwas mehr als zwei Jahren von der UN-Vollversammlung verabschiedet, als Nachfolger sogenannten Millennium Goals. Sustainable Development Goals, mittlerweile sind die jetzt durchgesickert, bis eigentlich in alle Nachhaltigkeitsstrategien, also Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist da drin, Länder müssen die übernehmen, die Städte, ne, Freiburg übernimmt es, also die meisten Städte übernehmen es auch, so wie früher die Agenda 21 mal war. Ne? Was sie jetzt konkret machen, ist nochmal eine andere Frage, aber das Interessante an der Strategie ist, dass sie sozusagen soziale Ziele und ökologische Ziele zusammenpackt. Das ist das Neue. Während diese Agenda 21 waren ökologische Ziele, Millenniumsziele waren entwicklungspolitische, soziale Ziele, und jetzt wird es zusammengepackt. Das ist ein internationaler Prozess, das ist äußerst interessant. Also wenn Sie dann auf die Internet, auf die Webseite gehen, der Vereinten Nationen gibt es auch auf Deutsch, die SDGs, da finden Sie sehr viel dazu. 17 Ziele, 169 Unterziele, über 350 Indikatoren. Jetzt, da geht es schon los. Die müssen, ja, das klingt für den Nichtwissenschaftler völlig befremdlich, aber wer sich ein bisschen in der Politikgestaltung auskennt, der weiß, dass es von größter Bedeutung ist. Weil sie müssen ja permanent, heutzutage müssen sie alle politischen Ziele, müssen sie ja unter wissenschaftlichen Beleg stellen. Und evaluatorisches Kuratel stellen. Das ist natürlich entscheidend immer wieder auch mal irgendein Willkür. Das ist klar, soll man sich nichts vormachen. Das hat Menasse ja auch schön geschrieben in seinem Buch, der vor zwei Wochen oder drei Wochen hier stand, glaube ich, aber ohne Katheter, ne? Ja. Ja. Na, und wie auch immer, jemals, also Politik ist natürlich ein komplexer Prozess, aber Politik ist heute viel mehr verwissenschaftlicht, noch als ich angefangen habe, vor 30 Jahren. Ja, und auf der kommunalen Ebene natürlich nicht. Nein, lokale Ebene nicht, ist klar. Ja, da haben Sie natürlich, da haben Sie auch nicht die Stäbe. Sie brauchen für die Verwissenschaftlichung Stäbe. Schauen Sie, wenn jetzt die Grünen in Österreich aus dem Nationalrat flogen mit ihren, damals hatten sie 15 Kandidaten, 16, da wurden jetzt 150 Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. Ja? Und die AfD mit ihren 80 Abgeordneten, die kriegt jetzt ungefähr 800 Mitarbeiter insgesamt. Ja? Und das ist ein ganze Brains, die damit, das sind natürlich viele Luschen dabei. Ist klar, die Leute, die machen nur politische Manipulationsakrobatik, aber es gibt natürlich auch eine Menge der Leute dabei, die was liefern. Die auch weiterentwickeln, die mitdenken wollen, die vernetzen, die dann auch referenzieren. Und diese.
Da stellt sich ja die Frage, ob diese
Verwissenschaftlung
überhaupt beim Wähler ankommt. Und dann
beim Wähler kommt sie, beim Wähler kommt. Das ist eine sehr interessante Frage. Also, es sind ja viele Fragen. Eine Frage ist die Wissenschaft überhaupt gut? Was immer jetzt gut heißt. Ne? Sinnvoll, ja. Geht schon los. Also, bringt sie was? Verbessert sie die Politik? Verbessert sie Politikergebnisse? Trägt sie auch dazu bei, sozusagen durch Ziele zu führen, ne? Was ja im Management-Lehre der letzten Jahrzehnte großes Ziel ist, sozusagen durch Ziele zu führen und nicht sozusagen durch konkrete operative Maßnahmen. Ja? Und natürlich funktioniert es nur, wenn die Ziele internalisiert sind, auch von den Personen. Wenn die nur nachgeplappert werden und kaum ist der Chef draußen und haha, mach mein eigenes Ziel, dann geht es natürlich nicht. Ne? Aber da ist sozusagen, ich bin jetzt lange, genug natürlich nicht, aber ich bin jetzt schon ein paar Jahre im politischen Beratungsgeschäft und habe da eben manches gesehen. Ja, ich habe auch schon Gutachten für die Adenauer-Stiftung gemacht, ich war auch schon Beiräten des SPD-Parteivorstandes, habe mit Kipping und Ramelow Artikel geschrieben, also den beiden Linken. Also Sie merken schon, ich bin sozusagen flexibel. Mit allen Leuten, die guten Willens sind, natürlich. Das ist mein Prinzip. Das habe ich aus dem Neuen Testament. Also, das heißt, also, wer das Richtige will, dem arbeite ich gerne zusammen. Und interessant ist dabei, also nützt das was, das Wissenschaftliche? Und das ist eben, also meine Beobachtung ist, um es mal ganz einfach zu sagen, beim Wähler nützt es allenfalls indirekt. Weil natürlich es gibt einen Teil der Wähler, die sind selbst Protestwähler und die sind überhaupt nicht am Denken interessiert. Mit denen können sie überhaupt nicht reden. Ja, also können sie schon, wenn sie vorher vielleicht mal abgefüllt haben, und mit einem Schnäpschen, noch ein Schnäpschen, aber natürlich keiner, der sie wütend macht, sondern einer, der sie gelassen macht oder so irgendwie ein bisschen. Also manchmal kriegen sie Leute selbst, aber sehr viele Leute leben ja ganz selbstreferenziell. Also ich habe ja viele so Diskussionen erlebt, wo Leute überhaupt nicht auf Argumente interessiert sind. Null Argumente. Die wollen nur Selbstverstärkung haben. Mit denen können sie therapeutisch umgehen.
Ja? Erschreckend scheint ja der Eindruck zu sein, dass es davon immer mehr gibt und wie immer weniger Zugang.
Das ist eine interessante Frage, ob es immer mehr gibt. Also die Sinus-Studien, die stellten schon vor 70 Jahren in Deutschland fest, dass wir 30% Antisemiten haben in Westdeutschland. Also das kann man ja auch nicht als besonders vernünftig bezeichnen.
Jetzt ja? Sie den Mut haben, das auszusprechen.
Ja, genau. Der Punkt ist, das ist das Gleiche. Bei mir in meinem Haus wohnt ein Bosnier. Die Bosnier hatten es nicht so leicht. Ja? Die Bosnier erzählt nichts über den Krieg, in dem er als Soldat tätig war. Erzählt auch seiner Frau davon nichts. Ja? Das heißt, er wird sicherlich auch Sachen gemacht haben, die ihm nicht gefallen, auf die man nicht stolz sein kann. Warum wurde der Scheißkrieg geführt bei den Serben dort? Warum hat aber mal ein Lyriker, der sogar gute Gedichte, ich habe mal ein Gedicht von ihm gelesen, Karadzic, ne? Ja, ein Mediziner, der dann Literaturprofessor wurde und wirklich, der hat wirklich gute Gedichte. Ich habe 3 von denen gelesen, die übersetzt wurden, waren wirklich gut. Der Mann hatte was. Der wird dann zu einem Dämon. Und auf seinen alten Tagen, um unterzutauchen, ist er Heilpraktiker geworden. Mit einem langen Bart im Untergrund, bis er gefunden worden ist. Ja, also, und solche Personen, die haben aufgehetzt. Die haben die Schlacht am Anselfeld groß gemacht. Also ich sage mal, Politik ist ein kompliziertes Ding und da muss man sich mit Sozialpsychologie, mit Massenpsychologie auch ein bisschen auskennen und sehen, wie sozusagen Stimmungen gemacht werden und Stimmungen auch sozusagen manipuliert werden können durch die richtigen Bündnisse. Und das ist natürlich etwas, und da kann man als Wissenschaftler sagen, da kann ich auch einen Beitrag dazu leisten. Ich kann den Leuten sagen, pass mal, Leute, wenn ihr sowas anhängt, dann schaut mal bitte hin, ob das, was ihr eigentlich wirklich wollt, sich in dem findet, was diese Leute sagen. Ja, dann nehmen wir mal 3-4 Beispiele und dann schauen wir uns das mal an. Wenn ihr wollt, diskutiere ich mit euch darüber. Wenn ihr nicht wollt, bleibt in eurer Blase. Ist mir auch egal. Dann hoffe ich, dass ihr irgendwann beim Autounfall sozusagen so aus dem Verkehr gezogen seid, dass ihr sozusagen keine Stimme mehr abgeben könnt. Das ist natürlich eine harte Formulierung von mir. Aber das meine ich. Also da kann man nur zynisch werden zum Teil. Und bösartig. Nützt aber nichts. Na? Das ist der Punkt. Ich bin Demokrat. Auch der Dumme soll abstimmen dürfen. Ja? Und das bedeutet, ja, das ist aber so. Das können auch Leute abstimmen, die einfach null Ahnung haben. Schauen Sie, es gibt schon, und dazu ist es auch nicht so einfach, wissenschaftliche Politik. Ich habe den Wahl-O-Mat gemacht. Sie vielleicht auch, vor der letzten Bundestagswahl. Kann ich sehr empfehlen, Wahl-O-Mat. Da müssen Sie eine Reihe von Forderungen, was Sie teilen und nicht ankürzen, dann kriegen Sie raus, welche Partei mit Ihrer Meinung am meisten übereinstimmt. Bei mir war das so, dass 3 große Parteien, die waren mit 4% auseinander. Also ich hätte CDU wählen können, SPD und Grüne wählen können und ganz wenige Prozentpunkte weniger noch die Linke. Ja, das ist interessant. War für mich interessant, ja. Da liegt es daran, dass ich bei bestimmten Positionen, zum Beispiel die Position der Linken oder Grünen, nicht teile. Die FDP, auch nicht gewinnen, eigentlich blöd. Na, also die dümmsten der Kälber wählen ihre schlechter selber. Aber nein, da gibt es auch vernünftige Leute bei der FDP. Es gibt überall vernünftige Leute. Bei der AfD bin ich mir nicht so sicher, aber bei der anderen Partei haben überall vernünftige Leute erlebt. Engagiert. Ich war auch im Stadtrat in Hennef einige Jahre lang. Also ich weiß, was ist Kommunalpolitik, ja. Morgens um 7 Uhr beim Vergabeausschuss im Rathaus zu sitzen. Das ist interessant. Da sehen Sie, wie Strippen gezogen werden. Das ist interessant. Ja, also ich fand, also Politik ist sozusagen ein mehrdimensionales Geschäft. Also erstens durch die Multi-Level-Struktur der Politik von der lokalen Ebene bis hin zur, oder gar Stadtteilebene bis hin zur UNO. Und auf der anderen Seite natürlich die verschiedenen Ebenen in Politikzyklen zum Beispiel, wie bestimmte Abläufe sind, wie machen sie überhaupt eine Agenda? Ja, wird eine Agenda gesetzt? Von welchen Akteuren wird sie gesetzt? Und Agenda wird immer gesetzt. Ja, und viele Agenden werden natürlich nie erfolgreich. Also diese Rechtsextremisten zum Beispiel, die versuchen schon seit Jahren eine Agenda zu setzen. Junge Freiheit, ich habe die schon vor 30 Jahren analysiert, die hat meine Kommission gegen rechtsextreme Umtriebe bei den Grünen geleitet. Ja, ach, das ist her, 36 Jahre her. Na, und da gab es ja auch schon die junge Freiheit und diese ganzen rechten Doofköpfe. Aber die sind natürlich zum Teil sehr intelligent. Aber natürlich Zyniker, Zyniker vor dem Herrn. Ich habe jüngst das Buch von dem Sieferle mit mal beschäftigt. Ich habe dazu auch dann auf der Homepage mal jetzt kommentiert. Na? Einen Blogbeitrag geschrieben, weil ich es echt interessant fand. Dieser Sieferle, der hat sich selber umgebracht. Man muss ja sehen, ein Trost ist, dass die meisten Verrückten auf der rechten Seite sich irgendwann selber umbringen. Das ist ja ganz gut, da gibt es ja viele. Aber leider, das würde ich jetzt mal nicht sagen, das ist unchristlich, aber trotzdem, die sind ja teilweise einfach Matsch im Kopf, muss man ja sehen. Das ist Antaios Verlag, der jetzt am Buchmesse so ein Theater erzeugt hat, habt ihr auch mitbekommen. Ja, also ab und zu lese ich sowas, auch ich habe das Buch vom Sieferle, das letzte über den Bevölkerungsaustausch oder sowas gelesen, das kann man ja kaum lesen. Das ist ja Psychopathendeutsch. Psychopathenwissenschaft. Der Mann war mal klug. Der hat sich mal mit ökologischer Frage, mit der Geschichte der Umweltbewegung beschäftigt, das Iferle. Noch vor 10 Jahren war Professor in St. Gallen. Kein Dummkopf. Aber irgendwo muss er irgendwie so Krebs in sein Hirn gefressen haben, hat er nur dummes Zeug geschrieben. Kluges, dummes Zeug. Ja? Zynisches, dummes Zeug. So, das meine ich jetzt. Und solche Leute haben jetzt gerade einen Resonanzraum gefunden, na, durch die Euro-Krise und durch die Flüchtlingssache. Na, die Euro-Krise hat man ja abgeräumt, aber bei der Flüchtlingsthematik eben nicht. Und da muss ich sagen, das ist ein großes Thema. Also beim Thema Grundeinkommen, wie beim Thema Nachhaltigkeit, ist für mich meiner Meinung nach das Migrations-Flüchtlingsthema ein enormes, enorm wichtiges Thema, weil es uns einige Perspektiven lehrt, wie wir sozusagen Gesellschaft eigentlich gestalten müssten. Wenn es den Leuten gefallen soll. Und zwar auch den Schwächsten. Dabei halte ich es mit John Rawls, Theorie der Gerechtigkeit. Jede Gerechtigkeitstheorie rechtfertigt sich an dem Schwächsten. Die muss auch dem Schwächsten nutzen. Nicht den Stärksten. Ja? Und da muss man gucken. Und da ist die jetzige Flüchtlingspolitik zweifellos ganz ungeschickt. Ja, weil sie in der Tat gerade Leuten Schwachen schadet, das muss man leider sagen, Schwachen schadet, und weil sie indem sie den Schwachen schadet, denjenigen, die ohnehin mit Ressentiments durch die Gegend laufen, einen Grund liefert, ihr Ressentiments zu pflegen. Sie kultivieren sich sozusagen als, darum hießen die Nazis nämlich Nationalsozialisten. Sie nahmen sozusagen ein sozialistisches Paradigma partiell auf und kombinieren es mit dem Rassismus. Dadurch wurde Sozialismus ein reiner Volks- oder ethnischer Sozialismus. Beziehungsweise ein Rassensozialismus. Ethnisch kann man, ist ja gar keine richtige Rasse. Das ist ein dummes Geschwätz mit dem Rassending, aber man hat es eben als Rassending ja hochgezogen. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, es würden ja berechtigte linke Anliegen, sag ich mal, werden sozusagen verwoben. Und das ist ja genau der Punkt, mit dem die AfD ja operiert. Schauen Sie mal in deren Programm. Ich habe deren Programm analysiert, meine Studenten. Es lohnt sich. Ja? Das ist ein großes Kuddelmuddelloch zum Teil, aber da ist eine Richtung drin, die ist von Bedeutung. Ist eigentlich sehr kompliziert zu verstehen, weil das nur eine Mixtur ist aus liberalen Elementen und, sag ich mal, so volkssozialistischen Elementen. Ja? Und das ist nicht so einfach zu verstehen. Und die AfD im Osten, die appelliert nämlich an eine alte DDR-Erinnerung. Ja, wir müssen nur stolz zurückhaben, sozusagen, wir wollen eine braune DDR wieder haben, das übertreibe ich mal ein bisschen. Eine schwarze DDR, schwarz-braune DDR. Das wäre uns recht. Das zeigen uns auch die Studien. Leute, die von ihren Charakterstrukturen, in Thüringen Monitor und andere genauso, zeigen, dass diese Motivlagen der AfD-Wähler, die konnten nämlich, haben die früher auch die Linke gewählt. Das war überhaupt kein Problem. Es gab uns auch früher schon, in den 20er Jahren, gab es einen nicht unendlichen Austausch von Wählern zwischen NSDAP und KPD. Da gibt es Gemeinsamkeiten. Also insoweit ist das Thema wissenschaftliche Politik, sowas kann man natürlich rausfinden. Da kann man Geschichtswissen produzieren, Fakten und Zahlen wissen. Ist ja nicht schlecht, schadet ja unter Umständen nichts. Und ich bin schon jemand, und dabei halte ich es mit Angela Merkel, ich glaube schon, dass in the long run die Vernunft siegt. Da halte ich es auch mit Hegel. Toi, toi, toi. Bisher war es immer so. Die grobe Unvernunft hat sich eine Weile gehalten, manchmal auch sehr, sehr lange, aber nie auf Dauer. Deshalb wird sich auch das chinesische System nicht auf Dauer halten. Das ist zu unvernünftig. Ja, also das Einparteiensystem. Das ist auf Dauer zu unvernünftig. Aber man wird es sehen. Bisher war es immer so gewesen. Also bisher habe ich, glaube ich, die Eule de Minerva auf meiner Seite. Ne? Und da muss man gucken. Jetzt bin ich doch schon länger am Reden als geplant. Ich sollte eigentlich nur 20 Minuten reden, meine lieben Remmels. Stimmt's? 48 Minuten. Ja, das geht ja. Okay, aber ich bringe so zwei Argumente und dann öffne einfach Diskussion, dann machen wir munteres Hin und Her. Ich will jetzt bei den beiden von mir angekündigten Argumente noch nennen. Sustainable Development habe ich jetzt schon erwähnt. Kapitel 1 diskutiert die Konzeption sozialer Nachhaltigkeit systematisch in gesellschafts- und sozialtheoretischer Hinsicht. Jetzt, inwieweit hängen Klimawandel und Kapitalismus zusammen? bedingen sich womöglich, wären also ohne einander nicht denkbar. Dieses Thema greife ich weiter hinten im Buch nochmal auf anhand eines Buches von einer Frau, die ich, bevor ich das Buch von ihr las, überhaupt nicht geschätzt habe. Vielleicht kennen Sie diese Frau, Naomi Klein, eine Bestseller-Autorin. Die hat ein schönes Buch geschrieben, Die Entscheidung, Kapitalismus versus Klima. Im letzten Jahr ist es erschienen, 2016. Und ich habe es einfach gelesen, weil ich selber das Buch schrieb, dachte, naja, ich muss das dir antun, so ewig dick, und habe es mit Begeisterung gelesen. Das ist wirklich gut. Ein tolles Buch. Ja, so ein bisschen Lessenich-Typin. Ne? Der echte Linke, ne? Die Revolution vor sich sieht und so, aber klug ist. Da hat ein ganzes Stiftungskonsortium an dem Buch mitgeholfen. X Assistenten hat sie gehabt. Ne? Ist toll recherchiert. Ja? Mit guten Geschichten über das Thema Externalisierung. Ja, weltweit. Weil sie einen weltweiten Blick hat. Das hat mir schon gut gefallen. Aber richtig gut gefallen hat mir dann, das habe ich aber auch zitiert, dass sie dann bei der Vorstellung von Laudato Si dabei war. Da gab es nämlich, das ist ein eigenes Teilkapitel, das könnte ich jetzt vorlesen, mache ich jetzt, muss ich jetzt raussuchen, fällt mir nur gerade ein. Es lohnt sich aber zu lesen, nur was ich da geschrieben habe, lohnt sich nicht noch mehr zu lesen, worauf ich mich beziehe. Aber das muss ein bisschen ökonomisch sein. Also ich liefere Ihnen eine Verdichtung, wie früher Reader's Digest. Vielleicht kennt es die Älteren unter uns noch. Ne? Wie kann ich sozusagen fünf Bücher im Umfang von fünf Bücher im Umfang von einem. Ja? Das ist für Buchhändler natürlich eine schreckliche Sache. Bitte?
Katastrophe.
Das ist schlecht. Meine Mutter hat es gelesen, ich habe es damals als Kind auch mitgelesen, aber man merkt natürlich, verlor sich dann jeglicher Stil, weil natürlich in diesen Zusammenfassungen alle den gleichen Stil hatten. Also das Spezifische eines Autors trat natürlich nicht mehr hervor. Insoweit, wenn Sie Naomi Klein selber lesen, müssen Sie lesen. Es gibt auch einen Artikel, den können Sie im Internet finden, habe ich auch zitiert. In New Yorker hat sie ihn geschrieben, über diese Zeit, wo sie im Vatikan war, als Linke. Als linke atheistische Jüdin, ja, Feministin. Und das ist interessant, ja, wie begeistert sie war es war ein spannendes Kongress zum Laudato Si, da waren vor allem Franziskaner, also Leute aus verschiedenen Orden, ne, weltweit, ne, und die waren da aktiv. Das hat sich begeistert. Und was sie so richtig schreibt, das finde ich sehr schön, dass sie sagt, ja, das, was sie beeindruckt hat, ist diese Idee der Konversion, die Leute auch wirklich teilweise selber erlebt haben. Also man kann sein Denken wirklich ändern. Ja? Es gibt Leute, die waren früher Atheisten, jetzt sind sie fromme Christen und umgekehrt. Also man kann seine Meinung, man wird sich grundlegend ändern. Und da meinst du, das ist ein wichtiger Gedanke, ne? Weil wenn es diese Option nicht gäbe, dann macht es sogar keinen Sinn, mit Leuten zu reden und sie überzeugen zu wollen, wenn die eh immer ihre Meinung behalten. Also wenn es die Idee der Konversion nicht gäbe, der Überzeugung, die aber immer eine komplexe ist, die natürlich nie rein auf Vernunft basiert, aber auch nicht ohne Vernunft auskommt. Auch der Marxismus, wenn sie, gestern ging durch die Presse, Schöner Stadtanzeiger, ne? Ein Foto der Partei, Führer, glaube ich, mittlerweile ist Führer, Xi, wie er sich ausspricht, weiß nicht genau. Also der Chef, chinesischen Kommunisten. Da sitzen dann, im Foto sieht irre aus, ein großer Bildschirm, also ein weiter LED-Bildschirm, hängt dann so ein Schuppen. Daneben sieht man noch so eine Tafel, da könnten so Zettel drin liegen für Arbeitspläne, irgend sowas. Und dann vorne sitzen die auf Schulbänken etwa 30 Bauarbeiter. In Reihe und Glied, alle sitzen sie da, hatten nichts vor sich, auf Schulbänken und schauen auf diese Rede von Genossen Xi, der ihnen jetzt irgendwas erklärt über den wissenschaftlichen Kommunismus. Ja, aber das ist, ja, meine ich, aber das, ich fand es irre, diese Disziplin. Ob die jetzt überall in ganz Kino ist, weiß ich jetzt nicht, aber das war nicht eine Inszenierung. Also, ja, aber dahinter steckt ja eine Idee. Dahinter steckt ja eine Idee, sozusagen, dass Wissenschaft überzeugend sei. Natürlich nicht der Diskurs über Wissenschaft, was erst Wissenschaft wirklich ausmacht. Aber die Referenz auf Wissenschaft, auf ich weiß, wie die Welt eigentlich tickt. Und das ist auch ein Element, das gilt für alle politischen Richtungen, rechts oder links. Wir behaupten ja, dass wir wissen, was richtig ist. Auch die AfD sagt es. Ja, die FDP sowieso. Ja, die ganze Ökonomie ist auf unserer Seite, sagt die FDP. Es stimmt auch fast. Ja, also, weil die für den Markt ist. Ne? So. Wissen. Wo waren wir gerade? Wissen. Ja, Kunst. So. Und jetzt habe ich eben die abgelenkt. Nochmal zurück zum Text. Zugleich sind Probleme stets die Folge von Konstruktionen, von Interpretationen der Wirklichkeit. Das ist ein wichtiger Gedanke. Ich bin kein Konstruktivist. Aber natürlich ist eine Problemdeutung, was ich überhaupt als Problem bezeichne, dahinter steckt ja eine Idee, selber eine Idee. Ja? Und also ist überhaupt Kapitalismus überhaupt ein Problem zum Beispiel? Ja? Und dann deshalb, da werde ich jetzt, habe ich vier Konzeptionen sozialer Nachhaltigkeit unterscheide ich und werde es an vier Themendimensionen anlegen. Das erste möchte ich jetzt ganz kurz noch ausführen. Da habe ich nämlich vier Unterschiede, nämlich eng, internal, skeptisch und weit. Das haben Sie sicher noch nie gehört. Werde ich kurz mal erläutern. Also, was heißt das? Wenn man es versteht, muss ich einen kleinen Mini-Exkurs machen über politische Theorie. Einen Begriff erwähnen, das muss ich machen aus Lauterkeit, auch wenn Sie noch nie gehört haben. Könnten Sie vielleicht nachlesen hier, Wohlfahrtsregime. Vielleicht haben Sie vom Wohlfahrtsregime, wenn Sie noch nie gehört haben. Dahinter steckt eine Idee. Ein berühmter Autor, Gösta Esping Anderson, hat den Gedanken entwickelt, geschaut, wie kann ich eigentlich Wohlfahrtsstaaten vergleichen? Gibt es da irgendein Prinzipien? Ja, da hat er so Massendaten erhoben, hat die geclustert und hat so ein paar Parameter angesetzt. Also zum Beispiel Integration im Arbeitsmarkt, Behebung von Armutsstrategien, Umgang mit der Familie etc. Und dann kam er sozusagen im Grunde auf drei große Cluster, die erstaunlicherweise aber nicht ohne Grund, wie sich dann rausstellte, mit den drei großen politischen Theorien, die wir kennen, zusammenhängen. Nämlich der sozialdemokratischen oder sozialistischen Theorie, der liberalen Theorie und der konservativen Theorie, also links, Mitte, rechts. Das war so sein Ergebnis aus den 80er Jahren, da hat er daran gearbeitet und seitdem zieht diese Theorie um die Wohlfahrtsregime-Theorie. Ich habe dann in einem anderen Buch, es gibt dann viele, die wollten noch eine vierte Theorie dazu, ein viertes Modell dazu finden, habe ich auch. Ich finde auch, es gibt auch ein viertes dazu, das nenne ich Garantismus. Das jetzt würde zu weit führen, vor allem diese Abendstunde zu begründen, warum ich gerade das mache und nicht andere, aber ich finde, ich habe gute Gründe dafür. Also ich habe also vier Wohlfahrtsregime, liberal, sozialistisch, konservativ und garantistisch. Garantistisch ist das, was man heute im Grunde ein Stück weit, also so eine menschenrechtsbasierte Sozialpolitik, wie wir sie ansatzweise in der Schweiz finden. Auch wenn die Schweiz gemischt ist. Ich habe mal ein Buch gemacht, habt ihr hier auch nicht, aber es ist schon vergriffen. Wohlfahrt durch Gerechtigkeit haben wir die Schweiz untersucht. Da habe ich gemeinsam mit dem damaligen Vorsitzenden der Schweizer Verein für Sozialpolitik haben wir daran gearbeitet und haben diese Idee des weichen Garantismus formuliert. Die Schweiz ist sozusagen ist eine Gesellschaft, die auf Menschenrechte, auf Garantien aufbaut, aber nur weich, weil es ist, also die Schweiz ist viel wohlfahrtsstaatiger, als es man heute denkt. Ganz interessant. Die meisten denken immer noch, das ist ein liberaler, rückwärtsgewandter Staat, ist aber nicht mehr so. Die hat fast die gleiche Sozialleistungsquote wie Deutschland. Und hat eben ein paar Sachen, die sehr besonders sind. Nämlich hat eine Bürgerversicherung in der Krankenversicherung und alle Leute haben die gleiche Bürgerversicherung. Ist ein bisschen kompliziert, aber im Grundsatz ist es so. Ne? Sie haben eine Grundrente. Ein tolles Grundrentensystem, was durch immer wiederkehrende Referenten bisher bestätigt worden ist. Das halte ich für was zwei ganz existenzielle Dinge und noch ein paar andere Sachen, die interessant sind. So, und das sind diese vier Modelle. Und mit diesen vier Modellen, jetzt, wie gesagt, wie gibt es denn sowas Ähnliches in der Nachhaltigkeit? Es gibt es tatsächlich auch. Und da habe ich sozusagen diese vier unterschieden. Dem Liberalen entspricht das, was ich skeptisches Nachhaltigkeitskonzept nenne. Denn die Liberalen, die sind eigentlich der Auffassung, und das ist das Interessante, ohnehin ist der Staat eigentlich von übel. Das Richtige ist, am Markt muss sich was durchsetzen. Ja? Das ist ihr Grundmantra. Und dahinter steckt natürlich eine Sozialidee, nämlich die Idee der heimlichen Hand. Und dahinter steckt sozusagen eine, wie man sagen würde, Adam Smith und die schottischen Moralphilosophen waren alles noch fromme Anglikaner, teilweise Katholiken. Für die war die heimliche Hand tatsächlich die Hand Gottes. Aber für die Marktwirtschaft oder der Gegenwart ist es natürlich nicht mehr so. Die sind ja meistens säkular oder höchstens heimlich religiös, nicht offen. Ja? Jetzt habe ich schöne Sachen erlebt in meinem Leben. Aber das ist interessant. Und also diese Idee, dass der Markt sowas wie so eine Art, gibt ja dieses berühmte Bild von dem Leviathan auf diesem Buch von Hobbes, ne? Über seine Staatsphilosophie, Bild des Leviathan. Ja, sozusagen der Staat, sozusagen der auch das, ist das ein babylonischer Turm, sehr ambivalent, ja, der ist sozusagen das Gemeinwohl repräsentiert. Aber der Staat muss begrenzt werden, das ist der Punkt, massiv begrenzt werden. Also der Staat ist der große Gegner der Liberalen. Und deswegen ist die ökologische Nachhaltigkeitspolitik, sofern sie eine Politik ist, für die Liberalen schwierig. Natürlich nicht für alle. Und sind auch bei den Liberalen sind ja auch manche gemischt. Also wenn ich diese vier Wohlfahrtsregime-Typen anschaue, diese Denkmodelle, dann sind ja nicht wenige von uns haben ja mehrere in sich. Richard David Precht hat ein einziges gutes Buch geschrieben. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, das ist ein kluges Buch, weil es nicht das systemische Denken repräsentiert. Ja, wir sind mehrere Leute. Ja, da braucht man keine multiple Persönlichkeit sein, sondern eine ganz normale Persönlichkeit. Ja, also wer nicht in seinem Leben, hat irgendein Kluger mal gesagt, nicht in seinem Leben, weil jung war, links war, und wenn er älter wird, nicht ein bisschen rechter wird, der ist dumm. Das ist vielleicht übertrieben. Aber irgendwie in diese Richtung, da ist was dran. Wir haben verschiedene Impulse in uns. Und das hat was zu tun mit meinem Mitte-Konzept, was ich vorher sagte. Ne? Und also die Frage ist, also wir haben verschiedene Aspekte und diese, und jetzt ist die Frage, was, also das skeptische Konzept ist das liberale Konzept. Das hat dann zum Beispiel solche Ideen, das ist sehr gut anschlussfähig für so Krypto-Utopien oder so Utopien, die mit dem Gedanken der Superidentität oder der Vorstellung einer Mensch-Maschine-Kumulationen zu tun hat, das ist dafür anschlussfähig, weil diese Idee sehr technikaffin ist. Ja, also da möchte man eigentlich nicht sehr viel eingreifen von Seiten von Recht und Staat. Eher nur Rudiment. Ja, das ist ein skeptisches Konzept von Nachhaltigkeit. Dann gibt es ein zweites bei den Sozialisten, Sozialdemokraten. Das habe ich als enges Konzept von Nachhaltigkeit bezeichnet. Es ist ja nicht so, dass da gerade nicht auch eine Menge Ökologen dabei sind. Einer der Kollegen, den ich sehr schätze, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, hat gerade frisch das Buch veröffentlicht. Club of Rome, Präsident ist er. Wir kennen uns auch schon lange und ich schätze ihn außerordentlich. Das ist ein alter Sozialdemokrat. Könnte aber auch bei den Grünen sein, aber ist bei den Sozialdemokraten halt gelandet. Ja? Und er beklagt sich bei der SPD schon immer darüber, dass die sozusagen, das, was ich sage, sagt er genauso. Sagt es nicht ganz so schroff wie ich, weil er war auch mal ein paar Jahre SPD-Abgeordneter, dann das Wuppertal-Institut geleitet, war mal Präsident der Uni Kassel. Also der ist schon jemand, das ist schon älter, ist ein fleißiger, wirklich extrem sympathischer Mann, ist ein Cousin unseres früheren Bundespräsidenten. Ja? Insoweit kommt der Name vielleicht bekannt vor. Und er ist natürlich als persönliches, er hat kein enges, aber die Sozialisten haben dieses Konzept, weil sie sozusagen für sie immer wichtiger als die Natur und solche Wohlfahrtsfragen dieser Art ist die Wohlfahrt, die sich am Markt nicht realisiert, weil der Kapitalismus sie verhindert. Und sagen, muss der Staat als Sozialstaat eingreifen. Also die Grundidee der Linken ist immer der Klassenkonflikt, auch wenn heute oftmals abgemildert. Ja, das ist einfach nicht, das ist sozusagen das Grundmantra. Während für die Liberalen das Grundmantra Markt ist, ist das Grundmantra für den Sozialisten Klasse. Der Klassenkonflikt. Und dann gibt es ein drittes Modell, aber trotzdem gibt es ein Konzept von Nachhaltigkeit, das hat eine Reihe von Konsequenzen. Da kann man in der Diskussion noch drauf kommen. Das dritte ist das nenne ich internales Konzept. Das muss ich kurz begründen, das ist ein konservatives Modell. Warum internal? Internal deswegen, weil man hier soziale Nachhaltigkeit als eine Nachhaltigkeit der Gesellschaft mit sich selbst anschätzt und nicht so sehr der Gesellschaft in ihren Beziehungen zur Umwelt zum Beispiel. Und das hat was zu tun mit dem konservativen Denkmodell in Gemeinschaftskategorien. Also für Konservative ist nicht der Markt das Entscheidende oder nicht der Staat wie bei den Sozialisten als als Governance oder als Steuerungsmodell, sondern für die Konservativen ist die Gemeinschaft entscheidend. Die Familie, der Stand, hieß es früher, die Nation, das sind die. Wenn man das Wort sagt Nation, ja, wenn man es beim konservativen Deutschland sagt, dann ist er gleich ganz anders bei sich. Ja? Das ist für die CDU in Sachsen zum Beispiel ein großes Thema, soll man alle drei Strophen des Deutschlandlieds singen. Ja, aus der Sächsischen Schweiz, die CDU sagte es. Ne? Soll man, und der Generalsekretär der CDU, dort Kretschmer sagte nichts dazu. Warum nicht? Dadurch wird er jetzt Ministerpräsident.
Und die drei Strophen kommen
ja auch. Ja, da kommen ja auch. Ist aber nicht schlimm. Man kann ja alle möglichen. War Deutschland über alles halt in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts eine andere Nummer als heute. Das kann man ja mal kapieren.
Die NPD wird sich auch freuen, die da vor 10 oder 20
Jahren. Also das heißt, wir haben also dieses Problem, also konservativ, also internal meint, deshalb kommen dann so Ideen wie Familienunternehmen. Das ist für die wichtig. Ja? So eine Dauerhaftigkeit von Vermögensbeziehungen. Ja? Also konservativ freut sich an sowas. Ja? Dass Institutionen dauerhaft bleiben. Es gibt diesen berühmten Satz, Literaten hier unter uns, Tomasi di Lampedusa, Leopard, sehr schön verfilmt von Visconti, ja. Ganz toller Film, tolles Buch, der berühmteste Satz der Konservativen, der ist oft zitiert worden, wir müssen alles ändern, damit es bleibt, wie es war. Das ist das Mantra der Konservativen. Ja? Und dann gibt es die Garantisten, die haben natürlich die haben ein sehr weites Konzept von Nachhaltigkeit. Damit oute ich mich natürlich ein Stück weit als Garantist, möchte ich nicht verhehlen. Ja? Die haben natürlich auch Nachteile. Also jede dieser Position hat Stärke und Schwächen. Ich habe jetzt ein bisschen teilweise die Schwächen etwas karikierend dargestellt, haben natürlich auch ihre Stärken jeweils. Und die Garantisten, dieses menschenrechtliche Denken hat natürlich auch seine Nachteile, weil das Menschenrechtliche sich nicht so leicht tut mit dem Lokalen und dem Konkreten. Man sagt zwar, die Grünen einfach sagen, think globally, act locally, ja, aber think locally, das möchte man nicht. Ja, und das ist das Problem. Man hat immer sozusagen das Kosmopolitische im Kopf und das Mikropolitische nicht so gerne, weil es einem oft borniert vorkommt. Ist ja oft auch borniert. Wer von Ihnen möchte denn ehrlich gesagt für Siegburg sterben? Ja, ich meine, vor 100 Jahren zogen die Leute los, wollten für Deutschland sterben. Noch vor 70 Jahren. Also vielleicht nicht gerade für Siegburg, aber für Deutschland. Wer würde heute noch sagen, also, ne, und freut sich sozusagen, wann kann ich meine Kinder opfern für Deutschland? Gut, schweren Herzens natürlich, aber, ne, und dann gehen sie auf den Marktplatz. Diese Säule in der Mitte, schauen Sie sich mal genauer an. Die dokumentiert dieses Gefühl. Es ist doch schön, das Blut meiner Kinder dem Vaterland, dem Kaiser zu spenden. Ja, also das muss man sehen. Also das ist, also dieses Kosmopolitische ist auch eine Gegenbewegung gegen all dieses bornierte, gemeinschaftlich-nationalistische, aber auch gegen die Übertreibung des Klassen. Begriffs, der sozusagen immer alles in diese zwei Klassenschemata presst und auch in einen Protest gegenüber einer Marktallegorie, die überall nur Markt, Markt, Markt riecht und ruft. Und insoweit ist dieses Garantistische ein weites Konzept und Nachricht, und das passt zusammen mit diesen Sustainable Development Goals. Damit komme ich jetzt zum Ende meiner Überlegungen. Diese Sustainable Development Goals, wenn Sie die mal anschauen, ja, das kann ich jetzt Ihnen gar nicht so leicht darstellen, weil Sie haben gerade die ganze Gesellschaft. Das erste Ziel, Abschaffung von Armut, Sicherung von Gesundheit, partizipatorische Verhältnisse weltweit. Also es ist eine Palette der Weltverbesserung. Und ich kann Ihnen eins sagen, die allermeisten Menschen auf der Welt, außer die ganz Verblendeten, die finden das gut. Außer die halt abgeben müssen. Nein, auch selbst die finden das gut. Auch ein George Soros spendet was. Ja, weil sie haben, und schauen Sie, das ist eines der interessanten Punkte, dass auch selbst Wohlhabende können abgeben. Ja, es ist keineswegs, und wenn eine Politik darauf nicht setzt, das unterscheidet mich wiederum von meinen linken Freunden, die meinen, sie müssen immer, immer Gegensätze konstruieren. Die Menschen sind eben zum Teil auch gespalten. Und das ist auch nicht so einfach. Schauen Sie, vorgestern, im privaten Umfeld, privat, noch eine einfache Geschichte, nicht ganz so privat. Eine Sekretärin meines Fachbereichs schrieb gerade rum, ja, schrieb heute eine Rundmail, heißt heute anders. Sie waren jetzt gerade, hat jetzt ihren langjährigen Lebensgefährten auf Hawaii geheiratet. Denken wir auch nicht. Eine Sekretärin fährt nach Hawaii. Nicht bloß an Bodensee oder zum sowas, ne, ja. Oder Maria Lachersee ist auch schön. Ja, ne, Hawaii ist deutlich weiter. Ja, also man kann als Sekretärin auch weit wegfahren. Das kann man gut finden, ist aber auch ein Problem. Und das sind eins der Dilemmate, in denen wir da drin sind. Da landen wir jetzt zurück bei so einem typischen Thema, mit dem ich normalerweise so einen Vortrag beginnen würde, wäre mit dem Thema, kann man durch Konsum diese Welt retten? Kann man Nachhaltigkeitspolitik durch Konsumveränderung organisieren? Das ist nicht so einfach. Weil es gibt eben auch nachholende Konsumwünsche. Und ich darf mir als Mittelschichtsangehöriger, als Professor, der ganz ordentlich verdient, ich gehöre nach dem Armuts- und Reichtumsbericht zu den Reichen dieser Gesellschaft. Wobei ich wirklich nicht reich bin. Mein Vermögen ist ärmlich. Ja, mein Einkommen ist brauchbar, mein Vermögen ist ärmlich. Aber das ändert nichts daran, dass es mir relativ gesehen relativ gut geht. Und weil soll ich mich mit meinem Einkommen erdreisten, weil jemand, der nur halb so viel verdient, netto, jetzt sich auch sowas gönnt? Das sind spannende Fragen, schwierige Fragen. Und mit solchen schwierigen Fragen möchte ich erstmal enden. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns, wenn Sie das möchten, noch ein paar Worte miteinander wechseln.